Du hast gesagt, du legst die Gemeinde in meine Hände. Und ich kann euch als Gemeinde nur in die Hände Jesu legen. Denn ihr seid die Gemeinde Jesu. Ihr seid nicht meine Gemeinde, ihr seid die Gemeinde Jesu. Und ich bin ein Diener Jesu. Und ich diene Jesus und ich diene euch. Aber ihr seid in dem Sinne Jesu Gemeinde. Und ich möchte euch genauso lieben, wie ich die anderen Gemeinden und Geschwister geliebt habe. Denn ohne die gemeinsame und gegenseitige Liebe geht es nicht. Das weiß ich auch. Und das Gleichnis, was du gebracht hast, mit dem Kind aus Russland, was nach Deutschland gekommen ist, und was du mir gesagt hast, da stecken eigentlich drei Sachen drin. Wenn ich richtig zugehört habe, bitte hör nicht auf, uns zu lieben. Bitte hör nicht auf, an uns zu glauben und bitte hör nicht auf, uns zu vertrauen. Die drei Sachen habe ich herausgehört und ich will das gerne tun. Aber dazu brauchen wir die gegenseitige Liebe und das gegenseitige, respektvolle und wertschätzende und liebevolle Miteinander. Das ist ganz wichtig und das gilt für alle Gemeinden und das gilt auch für uns hier, ganz klar. So, jetzt möchte ich an der Stelle kurz einen Punkt machen und den Beginn meiner Predigt unterbrechen, denn ich hatte eigentlich auch eine Kindergeschichte vorbereitet und ich bin gebeten worden, ein Schulanfangsgebet zu sprechen. Und ich möchte zuerst die Kindergeschichte euch erzählen, den Kindern, und dann würde ich gerne das Gebet sprechen für die Kinder. Ich bin ja nicht in der Adventgemeinde groß geworden. Ich bin in einer evangelischen Familie groß geworden. Und ich war als 12-jähriger Junge mit dem Fahrrad unterwegs. Ich komme aus Baden-Württemberg und ich bin da am Ortsende entlang gefahren und dann sehe ich plötzlich etwas Rotes hin und her hüpfen auf dem Fahrradweg. Und ich habe mir gedacht, was hüpft da hin und her vor mir auf dem Fahrradweg? Und ich habe dann angehalten und sehe, es war ein Vogel, ein kleiner Vogel, ein Hausrotschwänzchen. Und ich bin da gestanden und der Vogel hüpfte auf mich zu. Ich habe gedacht, das gibt's nicht. So etwas habe ich noch nie erlebt, dass ein Vogel auf mich zuhüpft, nicht fliegt, sondern vor mir sitzen bleibt, zu mir hochschaut. Ich war damals 12 Jahre alt. Und hüpft wieder weg und macht es dreimal. Und dann habe ich gemerkt, wo es mich hinführen wollte. Dieser kleine Vogel wollte mich zu einem anderen Hausrotschwänzchen hinführen und ich bin ihm hinterhergegangen. Also dieser Vogel ist vor mir hergehüpft und dann habe ich gemerkt, am Bordstein lag ein anderer Vogel. Und der Vogel ist wohl gegen ein Auto geflogen und war tot. Und im Grunde genommen hat er mich angeschaut und sagte, hilf mir. Und da war nichts mehr zu helfen. Und diese Geschichte hat sich mir sehr eingeprägt, dass ein Tier eine Angst, die normalerweise da ist, völlig überwinden kann aus Liebe. Eigentlich eine traurige Geschichte, aber die Geschichte geht weiter und jetzt möchte ich euch erzählen, was das Gute ist. Denn ich freue mich darauf, auf der neuen Erde auch Vögel sehen zu können. Ich hatte früher zu Hause einen Wellensittich. Ich hatte auch Katzen. Das war immer schwierig, Vogel und Wellensittich auseinanderzuhalten. Vogel und Katzen auseinanderzuhalten. Aber ich freue mich darauf, auf der neuen Erde Katzen zu haben wieder. Ich habe nie einen Hund gehabt. Ich freue mich darauf, einen Vogel wieder zu haben, im Sinne von Wellensittich oder vielleicht Hausrotschwänzchen. Und wisst ihr, was da anders sein wird, als hier auf dieser Erde? Ich werde dort nie einen toten Vogel finden. Es wird dort keine toten Tiere geben, keine toten Katzen, keine toten Vögel. Und wir werden mit ihnen spielen können. Und darauf freue ich mich. Und ich hoffe, dass ihr euch auch darauf freut. Ich habe immer so ein Bild auch vor Augen, eines Tages auf einem Löwen zu reiten, obwohl ich reite ein Motorrad. Ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer, aber und darauf dürft ihr auch freuen, mit den Tieren zu spielen Und ich freue mich auch darauf. Und ich wünsche euch, dass ihr euch diese Vorfreude behaltet. Dass eines Tages eine Zeit kommt, da gibt es keine kranken oder toten Tiere mehr. Und wir können mit ihnen spielen und es ist echt super toll. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Vorfreude euch bewahrt. Und jetzt möchte ich für euch als Schulkinder noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, lieber Herr Jesus Christus, Herr Jesus, wir sind in dieser Corona-Zeit richtig hineingeworfen worden als Menschen und auch als Kinder. Und Herr, die Schule war eine ganze Zeit ganz weg. Jetzt ist wieder Schule und teilweise mit Einschränkungen, mit Masken, teilweise ohne Masken. Und es ist alles gar nicht so einfach. Die Welt ist schwierig geworden und auch eure Welt als Kinder. Und ich möchte dich bitten, Herr, segne du die Kinder. Segne unsere Kinder, wenn sie in die Schule gehen. Hilf ihnen, dass sie in der Schule zurechtkommen. Und Herr, sie freuen sich darauf, ihre Freunde wiederzusehen. Ich möchte dich bitten, segne du sie. Hilf ihnen, wenn sie Probleme haben, etwas nicht verstehen oder wenn es sonst Sorgen gibt. Halte du deine schützende Hand über sie. Lass sie spüren, dass du sie trägst und an ihrer Seite bist, dass du sie liebst und dass du sie segnest. Herr Jesus Christus, ich lobe, preise und danke dies in deinem Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, ihr seid eine große Gemeinde und ich habe hier einen großen Bezirk, so wie es ausschaut. Der Bezirk besteht aus 4 Gemeinden, Bamberg, Coburg, Neustadt bei Coburg und Sonneberg. Also so ganz für euch behalten und ganz nicht weglassen geht nicht, denn ich muss auch zu den anderen Gemeinden. Und es gibt einen Unterschied zu meinen Kollegen vorher, die waren zu zweit und ich bin alleine. Das ist der Unterschied und das macht es mir nicht leichter. Ich war im letzten Bezirk, im Bezirk Wasserburg, auch am Anfang alleine und habe dann einen jungen Kollegen dazu bekommen. Und ich habe auch unserem Präsidenten Wolfgang Dorn gesagt, dass dieser Bezirk sicherlich auch einen zweiten jungen Kollegen als Prediger verträgt. Das habe ich ihm schon gesagt. Aber es ist noch nicht so einfach, junge Kollegen zu bekommen. Wir haben auch Predigermangel in Deutschland. Aber ich möchte mit Gottes Hilfe mein Bestes geben, hier im Bezirk und auch für euch als Gemeinde. Ich weiß noch relativ wenig von euch als Gemeinde, welche Termine hier so laufen. Pfadfinder weiß ich, gibt es, die habe ich letztes auf der Stewa kennengelernt. Ich war jetzt heute Morgen bei der Jugendgruppe, die macht heute Nachmittag auch eine Aktion. Und finde ich super, aber was sonst so bei euch, wann läuft, das weiß ich noch nicht. Da brauche ich einfach Zeit, um euch kennenzulernen und um mich auch bei euch als Gemeinde hineinzufinden. Und ich möchte euch bitten, gebt mir Zeit. Ich möchte euch gerne auch möglichst schnell alle besuchen. Ja, wir sind im letzten Bezirk, im Bezirk Wasserburg gewesen. Wir haben in der Nähe von Traunstein gewohnt, im Bergen bei Traunstein. Wir hatten die Seilbahn im Ort. Man konnte bei uns auf den Berghof fahren. Und meine Frau und ich, wir haben das Hobby Motorradfahren und was kein Problem war, mal eben den Großglockner zu fahren mit dem Motorrad an einem Sonntag und wieder zurück oder nach Südtirol, da unten dann ein paar Runden zu drehen und dann wieder zurückzufahren, das geht jetzt für uns nicht mehr so einfach. Da sind wir doch ein bisschen weiter weg jetzt. Aber das ist unser Hobby, Motorradfahren. Meine Frau hat auch noch ein anderes Hobby, sie geht gerne in die Berge oder sie joggt. Und sie ist auch schon ein paar Mal Halbmarathon gelaufen. Das schaffe ich leider nicht. Da muss ich sagen, da bin ich zu weit weg im Moment. Und ich hatte leider vor einigen Jahren auch einen schweren, unverschuldeten Motorradunfall, wo eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn kam und auf meiner Spur mit Vollgas in mich reingekracht ist. Und die Folge war, dass ich dann erst nach 2 Jahren wieder meinen normalen Dienst beginnen konnte und auch 2 Jahre gebraucht habe, um wieder 1 Kilometer gehen zu können. Ich bin leider an den Beinen ziemlich schwer verletzt worden. Das ist leider eine Einschränkung, die ich jetzt habe. Ich kann rechts nicht mehr knien, links mit Schmerzen. Aber ich bin Gott froh und dankbar, dass ich meinen Dienst wieder machen kann. Der Unfall war 2011. Ich bin danach nochmal 2 Mal runtergefahren worden, letztes Jahr auch. Also ich bin nicht der Typ, der gleich aufgibt. Also wenn es mal wehtut, sage ich mir, ja und. Das gehört zum Leben dazu. Und deswegen gebe ich auch ein Hobby so schnell nicht auf. Wir hatten zuletzt 5 Motorräder, jetzt sind es noch 3 mit dem Umzug. Wir haben ein paar verloren durch Unfall oder durch Verkaufen. Aber wie gesagt, Motorradfahren, das ist so unsere Leidenschaft. Ich habe da unten auch jetzt 10 Jahre lang Motorradgottesdienste machen können in Wasserburg. Und wir waren mit anschließend Fahrt in die Berge mit den Motorradfahrern der Stadt und Umgebung und Grillfest in der Gemeinde Wasserburg. Und wir waren auch privat in einem Motorradtreff, in einem weltlichen Motorradtreff. Und ich finde es interessant, dass schon mit dem ersten Gottesdienst, den ich gemacht habe, der ganze Motorradtreff mit mehreren Dutzend Motorradfahrern in die Adventgemeinde gehen, dann zum Gottesdienst. Da waren Leute dabei, die waren noch nie in der Kirche. Und die sagen dann zu mir: Bernhard, wir gehen zu dir mit, wenn du einen Gottesdienst machst, dann kommen wir. Fand ich interessant. Und dann kann man hinterher, wenn man zusammensitzt, beim Grillen über Gott und die Welt reden. Und dann kommen die Fragen: Hey, warum gibt es das Leid? Warum lässt Gott dieses und jenes zu? Wie ist das mit der Schöpfung? Also ich finde es, ich bin ein Mensch, ich sage mir, ich muss mich um das Volk mischen. Und wir haben ein Haus, wir wohnen jetzt seit kurzem in Breitengüßbach. Und ich hatte schon jede Menge Gespräche über Gott mit den Nachbarn oder mit Bauunternehmern, mit Firmenvertretern. Und ich bete immer darum, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, um mit Menschen über ihn zu sprechen. Und wenn wir offen sind und bereit sind dazu, dann schenkt uns Gott auch die Gelegenheiten. Und es macht richtig Spaß, über Christus zu sprechen, über Gott zu sprechen. Und es ist erstaunlich, was man alles so erlebt. Hier gibt es einen großen Bauunternehmer, der wohl 500 Millionen Umsatz macht. Und der Seniorchef ist zu mir gekommen, weil ich am Haus außen runtergraben musste und sagte, ich brauche irgendwo eine Stelle, wo ich die Erde abladen kann. Und dann ist tatsächlich der große Big Boss gekommen, weil er nichts zu tun hatte und ist mit seinem neuen 7er BMW zu mir ans Haus gefahren und ist mit mir ins Haus gegangen und guckt da runter und sagt, das ist aber ein gescheites Loch. Da sage ich, ja. Hast du das gegraben? Da sage ich, ja, ich habe es alleine gegraben, weil so schnell kriege ich ja niemand her. Uns ist das Wasser in den Keller reingelaufen, also mussten wir runtergraben. 2 Wochen, nachdem wir das Haus übernommen haben. Und das waren dann insgesamt mit über 4 Wochen 60 Tonnen, die wir da geschaufelt haben. Mein Sohn und meine Tochter haben mir auch ein paar Mal mitgeholfen. Und dann fängt er an, darüber zu sprechen, der Bauunternehmer, dass Gott ihn bewahrt hat. Fand ich interessant, er ist katholisch. Macht 500 Millionen Umsatz im Jahr. Der steht bei mir an der Treppe und sagt, Gott hat ihn bewahrt. Finde ich super. Ich glaube auch an Gott. Ja, wo gehörst du hin? Er sagt, ich bin Adventist. Was ist denn das? Und dann habe ich ihm erzählt, wo Gott mich bewahrt hat. Und ich war jetzt ein paar Mal dort und habe Kies gebraucht. Und bei einem der letzten Besuche gehe ich in die Halle rein. Und scheinbar hat sich rumgesprochen, dass ich der neue Pastor in Breitengüßbach bin. Und dann hat einer versucht, was zu modellieren mit Riesenrohren und irgendwie so eine Weiche, also 2 Meter Durchmesser, irgendwas Riesending. Und dann hat er wohl Probleme gehabt, das mit Kunststoff und Beton zu modellieren, guckt er mich an und sagt, du bist doch Pfarrer. Und da sage ich, ja, kannst du mir das hinbeten, dass mir das gelingt? Das ist erstaunlich. Und dann sage ich, ich bin kein Zauberer, aber ich kann für dich beten und du kannst selber drum beten, dass dir das gelingt. Und ich bete für dich, dass dir das gelingt. Und ich glaube, wenn wir uns von Gott führen und leiten lassen, dann gibt es viele Gelegenheiten, wo wir mit Menschen über die Liebe Christi und seine Fürsorge sprechen können. Ja, wie gesagt, ich komme aus einem nicht-adventistischen Haus, komme aus Baden-Württemberg. Meine Mutter hat mich immer in den Kindergottesdienst geschickt und mein Vater hat gesagt, brauchst nicht hingehen. Und für mich war das Schützenhaus hinter der evangelischen Kirche lukrativer als der Kindergottesdienst. Und so bin ich dann immer ins Schützenhaus gegangen, habe dort geballert und bin dann wieder zurückgekommen und habe an der Kirche meine Freunde von der Schule abgepasst, habe gefragt, was war heute dran und das habe ich dann meiner Mutter erzählt. Und ich hatte auch ein Problem mit dem evangelischen Pastor. Wir hatten einen Pastor, der, wenn etwas wirklich schief ging oder ihn sehr gestört hat, uns geprügelt hat, sodass die Seiten aus seiner Bibel rausgeflogen sind. Und dann habe ich mir gesagt, wenn Gottes Bodenpersonal so drauf ist, dann will ich mit Gott nichts zu tun haben. Im Nachhinein hat mir das gezeigt, was wir für eine Vorbildfunktion haben und was das mit mir gemacht hat. Aber Gott hat mich nie aus den Augen verloren, er hat mich immer gesehen. Und als Jugendlicher hatte ich öfters mal die Polizei hinter mir, weil kein Führerschein und mit Motorrad mit 16 und nicht versichert und betrunken, das ist dann schwierig und mit falschem Nummernschild. Aber Gott hat mich immer bewahrt. Abgesehen davon hat mich die Polizei nie gekriegt, deswegen habe ich keine Eintragung in mein Führungszeugnis. Ich war immer schneller als die Polizei. Ob er darauf stolz sein kann, das ist eine andere Geschichte. Aber Gott hat seine Hand drüber gehalten, das fand ich interessant, weil Gott gesehen hat, welchen Weg ich noch gegangen bin. Und Gott hat sich mir in den Weg gestellt. Und er hat sich mir immer wieder in den Weg gestellt. Nur eines Tages musste er sich ganz massiv mir in den Weg stellen. Und zwar war ich da, da hatte ich schon den ersten Kontakt zu Jugendlichen der Schorndorf Adventjugend und ich bin dann mitgefahren, um zu gucken, naja, schauen wir mal, was das für Jugendliche sind. Ich war damals 18 Jahre alt und hatte dann auch einen Führerschein, regulär, durfte dann auch Motorrad fahren. Und in Italien auf einer Jugendfreizeit kam ein Italiener mit seinem Alfa Romeo mir entgegen und hat mich übersehen. Und ich bin auch gerade aus dem Ort rausgefahren, habe Vollgas gegeben, hatte einen Freund aus der Jugend hinten drauf. Und im letzten Moment sieht er mich mit über 100 Sachen, macht eine Vollbremsung und schleudert mir quer entgegen mit dem Auto, macht die Straße zu. Und entsprechend könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Man kracht praktisch ungebremst in die Seitentür rein. Mir hat es die Schuhe ausgezogen, die Lederjacke zerfetzt. Helm hatte ich damals keinen an, war in Italien keine Pflicht. Und habe den Kopf oben an da, wo das Dach anfängt, hingeschlagen. Ich hätte tot sein müssen, alles gebrochen haben müssen. Im Krankenhaus hat man meinen Freund und mich untersucht und dann hat man immer nur von einem Mirakulum oder von einem Mirakel gesprochen. Ich hatte keinen Kratzer, keine Prellung. Das Motorrad war total schaden an der Beifahrer, war verletzt, weil die Maschine ins Auto reingeschnitten hat. Und ich hätte eigentlich tot sein müssen. Das war das erste Mal. Dann haben meine Freunde gesagt, dein Schutzengel hat seine Hand über dich gehalten. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe Glück gehabt. Ich habe gesagt, nee, ich glaube nicht an Gott. Ich will nicht an Gott glauben. Das darf einfach nicht sein, dass es einen Gott gibt. Und ein paar Wochen später mit einer neuen Maschine gab es wieder einen Unfall, wo Gott wieder ein Wunder getan hat, wo ich dann selber schuld war und in den Wald geflogen bin, weil ich zu schnell war in der Kurve. Und dann habe ich mir am nächsten Tag nochmal die Unfallstelle angeschaut und habe gemerkt, irgendwas ist hier anders, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe gemerkt, das Schild, was mich gerettet hat, was ich getroffen hatte und was Schwung weggenommen hat, das hat meinen Auspuff durchschlagen, 10 Zentimeter neben meinem Bein. Das war gar nicht da. Wir hatten das Schild wieder reingesteckt. Und das lag auf der Straße, das Schild war weg, es war kein Loch im Boden, kein Hinweis, dass da jemals ein Schild stand. Und dann habe ich mir gesagt, hier geht es nicht mit rechten Dingen zu. Vielleicht haben meine Freunde doch recht. Und es gibt Gott. Und dann habe ich bin zwar konfirmiert worden noch und habe mich konfirmieren lassen, weil wenn man konfirmiert wird, gibt es Geld. Da dachte ich mir, das Geld nimmst du mit. Ich werde nie vergessen, wie bei der Konfirmation selber der Pfarrer hochgestürmt kam und einen Jungen verprügelt hat, die Treppe runtergezerrt hat, das Tor aufgemacht hat, das Kirchentor und mit Tritt in den Hintern rausbefördert hat und dann weitergepredigt hat. So war unser Pfarrer drauf, vor versammeltem Dorf. Ich habe mir gedacht, ist egal, das Geld nimmst du mit. Und nach der Geschichte habe ich gesagt, vielleicht haben sie doch recht und es gibt Gott. Nur manches Bodenpersonal von Gott ist nicht so drauf, wie es drauf sein sollte. Aber vielleicht gibt es Gott doch. Und ich habe dann die Bibel, die ich zur Konfirmation gekriegt habe, wieder rausgeholt und habe dann gebetet und habe gesagt, lieber Gott, wenn es dich gibt, dann hilf mir, dass ich dich finde. Und es war ein echtes Herzensanliegen. Ich wollte Gott wirklich kennenlernen dann. Und von da an habe ich dann angefangen, die Bibel zu lesen, in meiner Lutherbibel, und habe festgestellt, diesen Gott gibt es ja. Also er ist mir immer sichtbarer geworden und ich habe immer mehr Erfahrungen gemacht mit ihm. Und ich habe gespürt, er ist da und ich habe mich dann taufen lassen und war dann eine kurze Zeit sogar Buchevangelist, obwohl ich das nie wollte. Ich wollte auch nie Prediger werden, weil ich eigentlich nie sprechen konnte vor Menschen. Aber wenn Gott, also oft ist so, Gott schenkt eine Gabe und eine Aufgabe. Bei mir war es andersrum. Bei mir hat Gott eine Aufgabe geschenkt und dann die Begabung dazu. Das gibt's auch. Bei mir war es so rum. Und ich war dann 8 Monate lang Buchevangelist. Und ich hatte so viele Bibelstunden abends, dass ich jeden Abend Bibelstunden hatte. Und es sind auch Leute getauft worden nach diesen 8 Monaten Buchevangelistenarbeit. Die gibt es ja nicht mehr in Deutschland. Die Österreicher haben es noch. Und ich habe auch in meinem alten Bezirk mit einem Buchevangelist aus Österreich zusammengearbeitet. Und dann hieß es, ich soll Prediger werden. Und dann dachte ich mir, nee, eigentlich wollte ich das nie. Und ich habe dann gesagt, lieber Gott, ich brauche Zeit, um Klarheit von dir zu kriegen, ob ich das wirklich tun soll. Soll ich wirklich diesen Weg gehen? Ich komme aus der Industrie, ich habe Maschinenschlosser gelernt, habe dann als Mechaniker gearbeitet. Ich habe keine Realschule, kein Abitur, gar nichts. Wie soll das gehen? So ein langer Weg? Ist es dein Weg? Aber Gott hat dann mir in der Zivildienstzeit im Advent-Altenheim in Uelzen Klarheit geschenkt und die Türen aufgemacht zur Marienhöhe. Und so kam ich dann auf die Marienhöhe. Ich habe damals in Uelzen meine Frau auch übers Motorradfahren kennen und lieben gelernt. Und so kam ich dann auf die Marienhöhe und habe 1990 meinen Abschluss gemacht. Auch ohne Abitur, aber mit mittlerer Reife. Und bin jetzt seit 1990 in Bayern. Wir waren zuerst 2 Jahre in Memmingen-Kempten, dann in München 5 Jahre. In München war ich zuständig für die Gesamtmünchner Jugendarbeit und auch für die Jugendarbeit in München-Ost. Wir hatten damals 50 Jugendliche. Und für die Pfadfinderarbeit in Waldperlach, heute Ottobrunn. Das waren damals 70 Jugendliche, 70 Pfadfinder. Und wir haben damals Jugendarbeit gemacht, indem wir in München dann auch massiv missioniert haben im Englischen Garten bei den Drogensüchtigen, jungen Leuten. Und auch Obdachlosenarbeit gemacht haben. Und da sind eine Reihe von Leuten getauft worden, fand ich interessant. Und wenn man auf diese Menschen zugeht, und es kommt mal ein Obdachloser stinkend in die Gemeinde, es ist interessant zu schauen, wie die Geschwister reagieren, wenn einer da sitzt, der nicht so ganz super riecht, aber der im Gottesdienst sitzt. Das ist faszinierend zu sehen, die unterschiedlichen Reaktionen. Genau, dann 5 Jahre München. Und dann der nächste Bezirk, da bin ich hingeschickt worden, Bezirk Passau-Deckendorf, mit den Worten von einem Bruder aus dem Vereinigungsausschuss, Bernhard, das ist nicht so einfach dort im Bezirk, deine beiden Vorgänger waren nur 4 Jahre dort, wenn du nicht mehr kannst, sag Bescheid, wir holen dich gleich wieder weg. Dann wusste ich schon, was mich erwartet. Und eine der beiden Gemeinden, das war die Gemeinde Passau, die waren ziemlich zerstritten. Und da hat es auch ab und zu mal einen kaputten Stuhl gegeben, weil die mit Stühlen aufeinander losgegangen sind. Und die wollten 20 Jahre lang eine neue Gemeinde haben. Und der Bauverein hat gesagt, solange ihr streitet, kriegt ihr keine Gemeinde. Und als es einmal der Bruder Höbner vom Bauverein in der Gemeindestunde gesagt hat, ist der Gemeindeleiter mit seinem Krückstock hinterher und der Bruder Höbner ist um sein Leben gerannt. So waren die damals drauf. Gott hat dann Gnade geschenkt und innerhalb von 2 Jahren haben die aufgehört zu streiten. Und nach weiteren 1,5 Jahren hatten die eine neue Gemeinde. Aber die Voraussetzung war, dass sie ein Herz und eine Seele geworden sind. Gott kann Wunder tun. Und das ist ganz wichtig, ein Herz und eine Seele zu sein. Mit einem respektvollen, wertschätzenden, liebevollen Umgang in der Gemeinde umzugehen miteinander. Nicht hintenrum zu reden. Es gibt immer Probleme. Und es kann auch kulturelle Probleme geben. Das ist klar. Und dessen bin ich mir auch im Klaren. Und ich hatte in meinem letzten Bezirk auch eine Gemeinde mit vielen Geschwistern, die aus Russland gekommen sind. Da weiß ich das, was es da für kulturelle Probleme geben kann. Aber wichtig ist, dass man wertschätzend, offen, ehrlich, liebevoll, respektvoll miteinander umgeht. Und Gott hat damals Gnade geschenkt und so haben wir jetzt in Passau seit 20 Jahren jetzt oder 19 Jahren ein großes neues Gemeindezentrum. Und die Gemeinde ist inzwischen, damals ist sie so gebaut worden, dass sie sich verdoppeln kann. Und inzwischen haben die keinen Platz mehr. Und sie wissen nicht, wo sie die Autos lassen sollen, wo sie die Leute hinsetzen. Also Gott tut Wunder. Ich habe dann auch den Bezirk Regensburg dazugekriegt. 6 Jahre lang 2 Bezirke mit 4 Gemeinden und 1, 2 Gruppen. Das ist dann schon sehr viel, vor allem wenn es große Gemeinden sind. Und ich bin eigentlich so eingestellt, dass ich keinen Dienst nach Vorschrift mache, sondern ich möchte etwas bewegen, etwas entwickeln. Der höchste Wert meiner Frau ist Entwicklung. Mein höchster Wert ist übrigens Freiheit. Deswegen ist es schwer, mich einzufangen. Mein höchster Wert ist Freiheit. Aber ich weiß, Christus liebt uns und er liebt mich und ich möchte euch lieben. Und helft mir dabei, auch euch zu verstehen, wenn ich mal was nicht verstehe. Ja, und dann ging es zum Bezirk Wasserburg 2009. Und da war eine kleine Gemeinde, die wollte mein Vorgänger eigentlich vorher schließen, bevor er ging. Das war die Gemeinde Mühldorf. Da waren nur noch eine Handvoll ältere Geschwister. Und ich werde nie vergessen, was der Gemeindeleiter zu mir gesagt hat. Als erstes, beim ersten Gottesdienst, sagte er: Bruder Schüle, wir heißen dich willkommen, aber ich habe eine Bitte, bitte mach uns nicht zu. Dann sage ich, ich habe nicht vor, euch zuzumachen, auch wenn ihr hier nur eine Handvoll Leute seid, ältere Geschwister. Aber ihr habt ein Problem. Dann sagt er, ja, wissen wir, aber dein Vorgänger, der wollte uns schließen. Wir haben uns dagegen gewehrt mit allem, was wir konnten und hatten. Und Gott sei Dank hat die Vereinigung die Gemeinde nicht zugemacht. Denn wir haben Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, wir haben ein Problem, aber wir müssen wissen, welchen Weg wir mit Gott gehen sollen, damit die Gemeinde wächst. Und dann habe ich gesagt, wir beten jetzt mal 6 Wochen, alle miteinander. Und dann kommen wir nach 6 Wochen zusammen und dann schreiben wir auf, was Gott jedem gezeigt hat, was zu tun ist. Wir machen Brainstorming. Wir bitten darum, Gott, bitte zeig uns, was sollen wir tun. Und dann haben wir das gemacht und dann sind wir nach 6 Wochen nochmal zusammengekommen. Und dann haben wir das aufgeschrieben, die Fassade erneuern. Das war eine Katastrophe. Das Ding hat ausgeschaut. Übrigens, die Gemeinde Passau, die war so kaputt, die ist, nachdem wir die Gemeinde Passau verkauft hatten und den letzten Gottesdienst hatten, am Montagmorgen drauf zusammengefallen. Da kam das Dach runter und dann war die Gemeinde kaputt. Da rief mich die Nachbarin an und sagte, Herr Schüle, wissen Sie, wo ich jetzt stehe? Da sage ich, Sie werden es mir gleich sagen, weil die hat es gekauft. Ich stehe auf den Resten Ihrer Kirche. Also ich weiß, dass so ein Ding auch zusammenfallen kann. Ich habe mir eure Gemeinde hier angeschaut. Das Dach sieht nicht gut aus. Von daher ist es nachvollziehbar, dass wir jetzt hier sind und dass wir Gott darum bitten, Herr, schenk uns einen Platz, wo wir auf Dauer bleiben können. Und die Vereinigung möchte ja auch eine neue Gemeinde bauen. Das ist das, was ich jetzt aktuell weiß. Also ich will nochmal zurückkommen zur Gemeinde Mühldorf. Und dann hat Gott jedem Bruder und Schwester einen Gedanken geschenkt, was zu tun ist. Da haben wir das aufgeschrieben, Fassade renovieren, innen renovieren. Wir brauchen eine Pfadfindergruppe, einen Seniorenkreis. Und dann ist sogar noch eine Tafel entstanden. Wir haben in Mühldorf inzwischen eine der größten Tafeln von Süddeutschland. Von der Menge an Leuten, die wir versorgen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir schreiben jetzt mal alles auf. Und mir kam der Gedanke, wir brauchen Pfadfinder, eine Pfadfindergruppe. Da haben sie mich ausgelacht. Ich sagte, guck uns an, wir haben also weder Kinder noch Jugendliche noch Mittelalter. Wie soll das gehen? Da sage ich, wenn Gott will, dass wir hier eine Pfadfindergruppe brauchen und machen und haben sollen, dann wird Gott es machen. Dann habe ich gesagt, wir beten um all die Gedanken, die Gott euch geschenkt hat. Nach 6 Wochen hatten wir eine Pfadfindergruppe. Und dann haben wir weiter darum gebetet, dass Gott uns Menschen schenkt. Wir haben dann Öffentlichkeitsarbeit gemacht mit den Pfadfindern, in Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterin. Ich war auch 2 Jahre lang in der Tafel aktiv, war sogar Vorstandsmitglied vom Trägerverein, war Leiter der Tafel. Ich will nur sagen, Gott kann Wunder tun. Inzwischen ist die Gemeinde eine junge, dynamische, florierende Gemeinde mit ganz vielen Kindern und jungen Familien. Und wir haben die letzten 2 Jahre auch was gesucht zum Kaufen. Wir haben noch nichts gefunden. Aber die werden was finden. Und es gibt jetzt einen Sozialarbeiter sogar, der für die Gemeinde und als Prediger, als Sozialarbeiter und Prediger für die Gemeinde und für die Tafelarbeit und für die Zusammenführung der Kontakte Tafel und Gemeinde angestellt ist. Ich habe oft erlebt, dass Gott Wunder tut. Ich habe es so oft erlebt. Ich habe es mit den Gemeinden gemeinsam erlebt, ich habe es privat erlebt. Unsere älteste Tochter, die Als sie 3 Monate alt war, die hatte einen Kindstodsanfall am helllichten Tag. Meine Frau und ich, wir sitzen in der Küche in Memmingen und dann höre ich eine Stimme, die sagt zu mir, geh rüber und schau nach deinem Kind. Und ich habe gedacht, das kann jetzt nicht sein. Ich habe sie gefragt, Edith, hast du was gesagt? Und da sagt sie, nein. Dann höre ich wieder die Stimme, geh rüber und schau nach deinem Kind. Da bin ich rübergegangen ins Kinderzimmer, Maike war schon blau im Gesicht. Und ich habe sie rausgenommen, geschüttelt, dass sie wieder anfängt zu atmen. Edith hat einen Notarzt gerufen und sie ist gerettet worden. Also wir sind nicht alleine. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann sind wir nicht alleine. Die Bibel sagt, jeder hat einen Schutzengel. An der Stelle habe ich es gemerkt. Ich war einmal unterwegs mit dem Auto und es war im Rottal, Niederbayern, war müde, es war Winter und ich war eigentlich viel zu schnell unterwegs, es hat geregnet. Aber es war eine breite, gerade Straße. Und auf einmal habe ich zu spät gemerkt, dass die Straße aufgehört hat. Eine breite Hauptstraße hört auf und wird eine T-Kreuzung. Und ich habe es zu spät gemerkt. Und ich habe es nicht mehr geschafft, das Auto zu bremsen. Ich habe dann noch versucht, das Auto quer zu ziehen und bin dann quer über die Kreuzung drüber geschossen und war dann in der Luft. Also ich war dann mit bestimmt 80 Sachen noch in der Luft und dann geht es runter normalerweise und dann überschlägt man sich, wenn man quer aufkommt. Und da hat Gott ein Wunder getan. Er hat mich in der Luft sanft abgebremst und auf den Feldweg 5 Meter neben der Straße oben hingestellt. Ich könnte euch viele solche Erfahrungen erzählen, wo Gott Wunder getan hat, in der Gemeinde oder in meinem Leben. Ich könnte euch noch vieles erzählen, das ein andermal. Jetzt habe ich eigentlich völlig frei gesprochen, habe mein Konzept hier völlig übergangen. Ich glaube, dass Gott in dieser Stadt ein großes Volk hat. Das glaube ich, in Bamberg. Und ihr seid ja auch eine große Gemeinde. Und ich möchte noch einmal auch auf das Thema zurückkommen, über das wir heute Morgen gesprochen haben in der Lektion. Da haben wir über Kleingruppen gesprochen. Und unter anderem kam auch das Thema, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und ich glaube, es ist wichtig, die Einigkeit im Geist zu haben und dass man sich auch sicher fühlt in einer Gemeinde. Wisst ihr, was das heißt, dass man sich sicher fühlt in einer Gemeinde? Ich muss keine Angst haben, mal das Falsche zu sagen. Das ist ganz wichtig. Ich darf so sein und so kommen, wie ich bin, und ich werde angenommen und geliebt. Und man geht mit mir liebevoll und wertschätzend um. Sicher heißt, ich darf auch Fehler machen. Ich muss nicht perfekt sein. Sicher heißt, ich weiß, dass mein Bruder und meine Schwester bereit ist, mir zu vergeben. Das heißt auch, sicher zu sein. Kennt ihr die Einanderworte? Es gibt viele Einanderworte in der Bibel. Ich lese mal was. Epheser Kapitel 4, Vers 2. Epheser Kapitel 4, Vers 2. Ich lese mal Vers 1 und 2. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, sagt Paulus, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Und jetzt kommt's. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertrag einer den anderen in Liebe. In der Hoffnung für alle oder guten Nachricht heißt es, einander ertragend in Liebe. Einander ertragend in Liebe. Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander die Sünden, betet füreinander. Es gibt ganz viele Einanderworte, dass ihr geheilt werdet. Römer 14, Vers 13, lasst uns nicht mehr einander richten. Diese Einanderworte, die haben es ganz schön in sich. Galater 5, Vers 13, durch die Liebe dienet einander. Oder Johannes 13, Epheser 4, Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragend in Liebe. Das hatten wir gerade, Entschuldigung. Epheser 4, Vers 32 ist es. Seid aber einander gütig, mitleidig, einander vergeben. Kommt sehr oft vor bei Paulus und auch bei den anderen Evangelisten. Die Einanderworte. Und ich will es mal so sagen, eine positive Beziehungsebene muss zuerst kommen. Denn wenn ich mit dem anderen nicht gut bin, dann kann ich nichts rüberbringen. Wenn wir eine Spannung haben, wenn wir Streit haben, dann nimmt er doch nichts an. Und deswegen ist es wichtig, bevor ich die Botschaft transportieren kann, dass die Beziehungsebene, eine positive Beziehungsebene da ist. Und deswegen, das kommt hier raus, bei Paulus und bei den anderen, diese Einanderworte. Weil die wussten das, wie wichtig das ist, einander zu lieben, einander zu vergeben, einander miteinander in Demut und Sanftmut und Langmut miteinander, einander und miteinander umzugehen. Und das ist das, was ich in jeder Gemeinde als erstes sage. Bitte achtet auf die Atmosphäre. Und das ist auch das, was ich erlebe, da wo die Atmosphäre passt, wo eine herzliche, wertschätzende, liebevolle Atmosphäre ist, da wächst die Gemeinde. Und da kommt man gerne in die Gemeinde. Und da bringt man auch gerne jemanden mit. Und da, wo das nicht der Fall war, was ich so erlebt habe, da klemmt es einfach. Und da tut sich sogar manch einer schwer, einen mitzunehmen. Also bitte achte darauf. Und die Einanderworte geben uns den Hinweis genau darauf. Es sind vor allem die Menschen in einer Gemeinde oder im Gebäude, die die Gemeinde ausmachen. Und ich wünsche uns, dass es uns gut miteinander geht. Dass wir uns gemeinsam wohl miteinander in der Gemeinde fühlen. Und dass wir sagen, ja, das ist meine Gemeinde, das ist unsere Gemeinde. Und wir sind miteinander, Bruder und Schwester. Miteinander in der Gemeinde. Und ich bin stolz auf meinen Bruder und meine Schwester, dass sie da sind. Und ich bin stolz auf meine Gemeinde und ich bringe gerne meine Freunde mit. In diesem Sinne freue ich mich, hier bei euch zu sein. Und ich freue mich auf eine segensreiche und gemeinsame Zeit mit euch, auf ein segenreiches Miteinander mit euch. Bitte lasst uns offen und aufrichtig miteinander umgehen. Ich habe auch meine Fehler und Ecken und Kanten, das weiß ich. Bitte sprecht mich offen an, bitte nicht hintenrum. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr was habt, ich reiß keinen den Kopf runter. Ich bin froh und dankbar, wenn ich Kritik kriege. Aber es ist immer die Frage, wie wird es gesagt? Wie kommt es rüber? Wie wird es transportiert? Ich bin auch nur ein Mensch, der von der Gnade Christi lebt. Und ich wünsche uns deshalb, dass wir gut miteinander auskommen. Und dass Gott die Gemeinde Bamberg segnen möge. Dass es uns gelingt, ein neues Gemeindezentrum zu bauen. Das wünsche ich mir. Und dass dieses Gemeindezentrum zum Segen für die Menschen in der Stadt und Umgebung wird. Denn ich glaube, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Wir sollen ein ewiges Evangelium verkündigen. Und ich glaube auch, dass uns da Gemeinde und auch ein Gebäude, Adventgemeinde, hilft. Das ist meine Meinung. Ich bin nicht derjenige, der die These vertritt, wir müssen die Gemeinde aufteilen, nur noch in Hauskreisen. Hauskreise helfen uns und Kleingruppen brauchen wir auch. Aber ich glaube, es ist hilfreich, wenn man auch eine Gemeinde, eine Kirche oder eine Adventgemeinde als Gebäude hat. Gott tut vor allem dort etwas, wo die Gemeinde, wo die Menschen beten, wo die Geschwister beten. Und wir haben deswegen in Mühldorf in der prekären Situation als erstes gemacht, wir haben gebetet. Und ich glaube, dass das für uns jetzt auch wichtig ist. Ich hatte gestern Nachmittag noch ein Gespräch mit Stan Sedelbauer, der vom Bauverein von Nordbayern zuständig ist. Und er sagte mir, dieses Grundstück, was in Aussicht war, hat sich zerschlagen. Wir haben im Moment nichts, aber Gott sieht es. Gott sieht den Platz, wo wir hingehen werden und wo wir hingehen können. Aber lasst uns miteinander beten. Und dort, wo eine Gemeinde betet, da hat Gott immer was gemacht. Lasst uns miteinander beten und lasst uns nicht aufhören zu beten und lasst uns vor allem viel beten. Und darauf freue ich mich. Gott segne uns miteinander. Amen.